Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Was wird vor allem in China bleiben, dem Gastgeberland und bei den unterdrückten Minderheiten? Vor dieser Sendung habe ich Lea Sahai in Peking erreicht. Sie ist China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Ich wollte von ihr wissen, ob auch sie den Eindruck teilt, dass es um das Thema Menschenrechte auffällig still war während der Spiele.
Gut, das war natürlich geschickt gemacht. Ich glaube, diese Spiele haben deutlich gemacht, ja, wie mächtig Bilder sind und die Kontrolle darüber haben eben das IOC, aber auch China, und zwar in dem Maße, wie wir das auch bei vergangenen Olympischen Spielen nicht gesehen haben. Man hat einerseits die Journalisten gehabt, die reingekommen sind nach China, die sich nicht frei bewegen konnte. Man hat hier die Korrespondenten, die unter so schwierigen Bedingungen arbeiten wie seit Jahrzehnten nicht, die nicht frei berichten konnten. Das heißt, ja, die Macht der Bilder lag beim IOC, lag bei China. Und ja, im Prinzip hat man eben das gesehen, was auch zu erwarten war, die systematische Propaganda, nicht nur hier im Land, sondern auch in ausländischen Medien, in sozialen Netzwerken, die ja hier in China zensiert werden, wo China seine Propagandabilder, seine ja bunten Bildchen losgeworden ist. Und ja, die katastrophale Menschenrechtslage ist hier kaum zu Wort gekommen. Das IOC hat sich immer wieder auf diesen Grundsatz zurückgezogen, die Spiele seien unpolitisch, und die chinesischen Vertreter haben sich natürlich auch darauf berufen, zumindest solange es nicht um sie selbst ging. Das heißt, wir haben ja auch gesehen, chinesische Vertreter, die sich dann eben doch zum Verhältnis zu Taiwan geäußert haben, haben Xinjiang, die Lage in Xinjiang als eine Lüge bezeichnet, und sie haben ja auch die Dreistigkeit besessen, eine kaum bekannte Sportlerin aus Xinjiang dann eben die olympische Flamme entzünden zu lassen.
Auf dieses Statement der Sprecherin des Organisationskomitees würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Die Lüge, Sie haben das gerade angesprochen, auch diese Ein-China-Politik, dass man Taiwan nur als Teil ansieht. Wie war das Ihrer Einschätzung nach, die Sie jetzt schon lange in Peking leben? War das ein bewusst gesetztes, machtvolles Zeichen der chinesischen Regierung bei dieser Pressekonferenz?
Also einerseits war natürlich die Äußerung an sich nichts Außergewöhnliches. Also dass Taiwan ein untrennbarer Teil Chinas ist, das ist die Haltung hier in Peking, und das hört man auch wieder immer wieder. Also die Lage zwischen China und Taiwan ist ja seit dem Machtantritt von Xi Jinping angespannt, wie seit Jahrzehnten nicht. Xi stellt die Vereinigung Taiwans ja als eine Bedingung für den Wiederaufstieg des chinesischen Volkes dar. Die Lage ist also ernst. Insofern, das war schon bedeutend, dass dieser Satz auch gefallen ist. Ich glaube aber, was man vor allem halt daraus ableiten konnte, war die Chuzpe, diese Pressekonferenz zu nutzen, das auch zu sagen. Und ich glaube, da kann man so ein bisschen daraus ableiten, dass einerseits natürlich waren es politische Spiele, weil China sich immer wieder darüber hinweggesetzt hat, aber China sieht offensichtlich auch in vielen Bereichen nicht mehr die Notwendigkeit, sich in gewissen Bereichen verstellen zu müssen. Also politische Forderungen wie die Vereinigung mit Taiwan durchzusetzen, das um jeden Preis und das auch der Weltgemeinschaft, wenn es will, mitzuteilen. Das hat man ja bei der Langläuferin aus Xinjiang gesehen, die ja wirklich vor den Augen der Welt im Prinzip die Opfer in Nordwestchina verhöhnt hat. Aber das hat man auch in diesem Statement zu Taiwan gesehen. Es war dreist, war zynisch, und ja, dieses neue Selbstbewusstsein, ja, das hat möglicherweise eben auch das IOC mit dieser Rolle hier in Peking mit ermöglicht.
Kann man sagen, dass die chinesische Regierung das IOC erfolgreich durch diese Spiele gelenkt hat, damit das Thema Menschenrechte nicht so groß wird?
Ich glaube, grundsätzlich und überall in der Welt sieht man, dass die chinesische Regierung extrem gut darin ist, seine politischen Interessen durchzusetzen. Immer wieder überrumpelt es ja seine Partner, indem es einerseits eben sagt, gewisse Dinge sollen nur hinter verschlossenen Türen kommuniziert werden. Und wenn sie dann eben doch ein eigenes politisches Interesse haben, genau das dem zu widersprechen und eben seine Interessen auch klar und deutlich auch mit einem Gesichtsverlust des Partners vielleicht durchzusetzen. Und ob bewusst oder unbewusst, hat sich, glaube ich, ja, ist das dem IOC eben auch passiert. Und ja, ich glaube, die chinesische Regierung hat definitiv von diesen Spielen dadurch auch groß profitieren können.
Wie war das eigentlich im Land selbst? Was hat man mitbekommen in China über die staatlichen Medien und darüber hinaus von diesen Olympischen Spielen und der Tragweite dieser Spiele?
Also die Spiele waren ja einerseits eine Chance, sich international als globale Führungsmacht zu inszenieren, als respektierter Partner, als mächtige Nation, aber nicht nur international, sondern eben auch innenpolitisch waren diese Spiele von enormer Wichtigkeit. Noch wichtiger als der Medaillenspiegel, auf den man vielleicht als erstes gucken möchte, war die Kernbotschaft der Kommunistischen Partei von Anfang an. Wir sind in der Lage, auf der Höhe der Pandemie diese Spiele durchzuführen. Also das innenpolitische Signal war, wir sind in der Lage, während der Rest der Welt, während es außerhalb von China im Prinzip die Welt in ein Chaos gestürzt ist durch die Pandemie, sind wir in der Lage, die perfekten Spiele durchzuführen. Und dahinter steht natürlich die Erzählung der politischen Überlegenheit des chinesischen Systems, das man hier im Prinzip seit 2 Jahren hoch und runter in den Staatsmedien liest, während ja, es eben draußen chaotisch ist, während in den USA tausende Menschen sterben, haben wir das Virus unter Kontrolle. Wir sind auch in der Lage, die Spiele durchzuführen, trotz Omikron. Und genau das ist eben die politische Botschaft, die man hier ja überall miterleben konnte in den letzten Wochen. Und auch wenn vielleicht nicht viel olympische Stimmung aufkam, ich glaube, diese politische Nachricht hat die auf jeden Fall verfangen.
Der Sport sagt ja gerne bei solchen Großereignissen in autoritär regierten Ländern, dass jetzt der Scheinwerfer der Weltöffentlichkeit auf das Land gerichtet wird und dass allein dadurch sich etwas verändert. Das hat 2008 nach den Sommerspielen von Peking nicht funktioniert. Was ist Ihre Meinung, was wird von den Spielen 2022 bleiben, wenn dann jetzt in wenigen Stunden oder Tagen die komplette Weltöffentlichkeit wieder abgereist ist aus Peking?
Also es gibt ja zwei völlig unterschiedliche Welten. Das eine ist das, was man im Westen liest und debattiert, und das, was hier in China ankommt. In den letzten Wochen haben kritische Themen, Debatten, die im Ausland geführt wurden, und zwar nicht nur um die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai oder um China grundsätzlich als Ausrichter wegen Hongkong, wegen Taiwan, wegen Xinjiang, wegen all dieser Themen. Diese Debatten haben hier im Land überhaupt nicht stattgefunden, konnten nicht stattfinden, weil es hier keine freien Medien mehr gibt, weil es hier keine freie Debatte gibt. Das heißt, zu glauben, dass sich hier im Land etwas geändert hat, etwas bewegt hat, dass es neue Impulse gab, hat schlicht und ergreifend nichts mit der Realität zu tun. Das ist auch deswegen nochmal anders gewesen als vielleicht 2008, weil es hier ja überhaupt keine Art von Austausch gekommen ist. Hier sind keine Journalisten durchs Land gereist und haben mit Leuten Gespräche geführt, sind keine Touristen gekommen und haben mit Menschen Gespräche geführt. Also es war nochmal schwieriger als vielleicht 2008. Und ich glaube, es wäre wirklich naiv zu glauben, dass dadurch sich hier etwas im Land verändert, vielleicht sogar im Gegenteil. Also die Kernbotschaft, die man hier im Land erlebt hat, ist, die Welt ist staunend zu Gast bei einer neuen Supermacht, und nichts anderes haben eben auch diese Hochglanzbilder hier im Land gezeigt.
Letzte Frage. Ein Effekt wird auch gerne auf Pressekonferenzen mitgeteilt, nämlich ein sportlicher Effekt. Das IOC spricht von 300 oder vielleicht sogar 500 Millionen Menschen, die jetzt zum Wintersport gebracht worden sind durch die Winterspiele in China. Halten Sie das für ansatzweise realistisch?
Also in den letzten Wochen hat man ja hier ein paar Public Viewing Events gehabt in Peking, die ich mitunter auch besucht habe, die völlig verwaist waren. Also die große Olympiastimmung auf den Straßen konnte man nicht spüren. Es gab schon immer wieder bei Goldmedaillen gewinnen, eine gewisse Sporteuphorie, vor allem natürlich um die Sportlerin Eileen Gu. Und heute Morgen habe ich auch in den chinesischen Staatsmedien gelesen, man habe das Versprechen erfüllt, eben die 300 Millionen Menschen für Wintersport begeistert zu haben. Also ich halte das ehrlich gesagt für hochgegriffen. Ich glaube, Skifahren, das, was man hier in den letzten Jahren entwickelt hat um Peking, wird ein Eliten-Freizeitspaß bleiben. Das hat auch vor allem was mit dem Geld zu tun. Ein Großteil der Menschen hier kann sich das überhaupt nicht leisten, in die teuren Skiresorts zu fahren. Und die Leute, die Spaß haben am Eislaufen, das hat es hier in China schon immer gegeben. Aber ich glaube, das große Versprechen, hinter dem sich auch das IOC dann versteckt hat mit ihren 300 Millionen Menschen, das ist, glaube ich, einfach Quatsch.